Jesus, danke. Danke, dass wir wissen dürfen, du bist hier und danke, dass du uns so sehr liebst. Und wir wollen das lernen, Jesus, auch so zu lieben, wie du uns liebst. Lass uns heute Morgen das spüren, erleben, wie dein Herz für uns brennt, wie stark deine Liebe für uns ist und dass wir gestärkt und ermutigt rauslaufen dürfen in den Sonntagen, die kommende Woche, wenn wir wissen dürfen, Jesus, du gibst alles für uns und du hast alles für uns gegeben und du wirst jederzeit wieder tun. Nur aus der reinen Liebe für dich und für mich. Danke, Jesus. So nimm du diesen Gottesdienst weiter in deine Obhut, in deine Hand und lass uns dein Sprecher hören in Jesu Name. Amen. Hey, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht können wir uns kurz gegenseitig begrüßen. Begrüße mit deinem Nachbarn hinter dir, vor dir und sag, hey, schön, dass du da bist. Hey, so schön. Wir sind ja mitten in den Ferien und die Schüler haben seit Tagen drauf, Woche drauf hingefiebert, stimmt's? Endlich 6,5 Wochen frei und wir sind mittendrin. Die Eltern freuen sich auch riesig, dass die Kinder frei haben. Ich habe letzten Tage und Woche immer wieder ähnliche Sätze gehört wie, ich freue mich so auf den Urlaub. Endlich Urlaub, endlich an der Strandliege, endlich Palme, Datteln, Zitronenbäume habe ich nicht gehört, aber ich habe Pinienbäume gehört. Endlich Urlaub. So, ich habe aber auch die Sätze gehört wie, höchste Zeit, dass der Urlaub kommt. Ich brauche Urlaub. Einer der häufigsten Sätze, was ich gehört habe, haben wir wahrscheinlich alle schon mal ausgesprochen. Ich bin urlaubsreif. Kennt ihr diesen Satz? Ich bin urlaubsreif. Wer ist denn heute Morgen urlaubsreif? Gibt es ein paar? Oh, jede Menge. So, wenn ihr einen Cocktail wollt heute Morgen, einen Urlaubscocktail, wer ist denn urlaubsreif heute Morgen? Hier ganz rechts kam es, Andrada, du bist urlaubsreif. Du darfst den Urlaub heute Morgen hier genießen. Wer ist noch urlaubsreif? Lena, genieße es, genieße es. So ist der Vorteil, wenn man in der ersten Reihe sitzt. Dann kriegt man vielleicht ein bisschen was. So urlaubsreif. Hey, schön, dass du da bist heute Morgen. Das feiern wir. Hey, und irgendwie fiebern wir doch darauf hin. Genießt es. Irgendwie fiebern wir darauf hin, auf freie Tage, aufs Wochenende, auf den Urlaub. Das macht was mit uns. Natürlich ist es auch was Schönes. So die Vorfreude ist ja auch die schönste Freude. Interessanterweise, die Erwartungen an einen Urlaub, an freie Tage, ans Wochenende sind immens hoch. So, ich habe diese Woche gelesen einen Artikel, wo ganz viele Leute aus USA nach Italien geflogen sind, um Urlaub zu machen. Sie hatten riesen Erwartungen. Und in diesem Artikel stand die folgende Überschrift: Sie wurden maßlos enttäuscht. So, ihre Erwartung war groß. Was da immer genau vorgefallen ist, packe ich heute nicht aus. Aber sie wurden maßlos enttäuscht. So, das machte was mit ihnen. Na klar, du gibst jede Menge Geld aus. Du nimmst vielleicht auch deine ganze Urlaubstage, der Jahresurlaub, das macht auch was mit einem. So, da sind die Erwartungen noch ein bisschen höher. Wenn wir ehrlich sind, die Erwartung an einen Urlaub, an freie Tage, ans Wochenende, haben wir genauso. Beim anderen mehr, beim anderen weniger. So, ich höre schon am Sonntagabend, das nächste Wochenende. So, man freut sich schon auf die weiteren freien Tage. Übrigens, die häufigsten Streitereien, Konflikte sind oftmals im Urlaub. Die heftigsten Streitereien und Konflikte sind oftmals im Urlaub, weil man so viel unterschiedliche Erwartungen hat, als Family, als Ehepaar, wie auch immer. Und dann kracht es zum Teil richtig zusammen. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, sich davor ein bisschen auszutauschen. Was sind meine Erwartungen? Was brauche ich? Was ist mir wichtig? Was sind meine Sehnsüchte? Und ich dachte mir heute Morgen, lass uns doch mal sammeln. Wir sind noch unter uns. Was sind unsere Erwartungen? Was sind deine Erwartungen? Völlig egal, ob du ans Meer fährst, völlig egal, ob du auf Balkonien bist, zu Hause oder in den Bergen, einfach deine Erwartungen weiterzugeben. Ich möchte auch die Rentner heute Morgen ansprechen. So, im ersten Gottesdienst waren viel mehr Rentner da, ich sehe hier kaum welche. Aber auch die Rentner, so, sie haben mehr Termine wie alle anderen. So, sie müssen ihre Hecke schneiden, sie haben mehr Arzttermine, die Enkel müssen da auch versorgt werden, da freuen wir uns als Eltern absolut. So, sie haben jede Menge Termine, sie freut sich auch mal wieder auf einen freien Tag, auf vielleicht auch mal wieder Urlaub. Und ich lade dich ein, mal mit uns gemeinsam zu sammeln, was ist dir wichtig? Nach was sehnst du dich? Was brauchst du in deiner freien Zeit, in deinem Urlaub? So, ihr dürft gerne eure Handys rausholen. Ihr dürft hinter mir das abscannen und lass uns mal gemeinsam, oh Ruhe schon ganz oben, gemeinsam mal schon sammeln, was dir wichtig ist. Entspannung, Ruhe, Natur, die Urlaubsmusik kommt auch. Action, Abenteuer, das sind die Wanderer. Entspannung sind die Strandlieger. Natur. Buchleser. Kein Handy. Sinnlichkeit, Zeit mit Gott. Abenteuer, Träume. Abwechslung. So, es scheint immer noch ganz vorne zu sein. Chillaxen, das war bestimmt jemand von der jungen Szene dahinter rechts. Sonne, das sind die Südländer. So, trotzdem ganz schwindelig. Wer ist schon dabei? Wer kriegt alles mit? Freiheit, Frieden, Ruhe, Freiheit, Verbindung, Träumen. Was hier ein bisschen steht, tiefe Ruhe und Freiheit, passt da cool zusammen. Lassen wir es mal so stehen, ist vielleicht gar nicht so schlecht. So, super, wir merken schon, unterschiedliche Erwartungen habt ihr, unterschiedliche Träume, Vorstellungen, Wünsche. Ruhe in der Mitte, Entspannung ist mit dabei. All die Dinge, nach denen wir uns ja irgendwo auch sehnen, richtig stark. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich werde es immer wieder einbauen, jetzt auch in der Predigt. Ich habe übrigens Ruhe, Entspannung und Kraft, was jetzt schon weg ist, auf meine To-Do-Liste aufgeschrieben. Scheinbar sucht ihr das Ähnliche, wo Hauptsache viel Ruhe mit dabei ist und Entspannung. Jetzt möchte ich aber kurz fragen, wissen bei euch Jungs und Mädels, braucht ihr auch Ruhe und Entspannung oder eher Abenteuer und Action? Beides. Das ist schon mal eine gute Antwort. Mit dem kann man nie was falsch machen. Hey, so gut. Danke fürs Mitmachen. Ich werde es immer wieder mit einbauen. Die sogenannte Stressforschung hat herausgefunden, worauf es beim Urlaub tatsächlich ankommt. Da gibt es das Drama-Modell. Das sind die 6 Säulen der Erholung, die aufzeigen, wie du am erholtesten hineinkommst, wie du all die Punkte, was ihr gerade aufgeschrieben habt, wie das so wirklich richtig einsetzt, wie die Ruhe einkommt. Und das Drama-Modell, warum es Drama-Modell heißt, keine Ahnung. Normal müsste es eigentlich Holiday-Modell heißen oder Erholungsmodell. Aber sei es drum. Und in diesem Drama-Modell gibt es 6 Säulen. Und die erste Säule, die ist mir gleich ins Gesicht gefallen. Die war so gewaltig groß und die heißt Gedankenfreiheit. Was man damit anfangen kann, wenn man da sich ein bisschen reinliest, dann heißt es, dass Gedankenfreiheit beinhaltet Loslassen, Abgeben von all dem, was dich umtreibt und beschäftigt. So, das ist Gedankenfreiheit. Das wünschen wir uns eigentlich alle. Und dann kommt die Erholung. Dann kommt die Ruhe. Dann setzt es richtig ein, rein so von diesem Drama-Modell. Was mich wiederum zu meinem Lieblingsveranschaulichungsmodell führt, der sogenannte Heißluftballon. So, ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Heißluftballon geflogen ist. Man sagt ja, man fliegt nicht, man fährt. Wurde ich im ersten Gottesdienst richtig korrigiert. Habe ich wieder was gelernt? Man fährt. Wer war schon mit dem Heißluftballon? Gibt es jemand? Okay, ein paar Leute. Im ersten Gottesdienst war gefühlt jeder schon im Heißluftballon, warum auch immer. Also ich mag Heißluftballons zu beobachten, es sieht ja majestätisch aus, sie gleitet so drüber und schwebt. Du weißt nie, wo du landest. Das hat auch was. Aber ich persönlich könnte nie einsteigen, weil sobald ich ein bisschen höher wie ein Meter schwebe und fliege in Ohnmacht, weil ich habe Höhenangst. So diese Höhe ist für mich so gefährlich. Aber Heißluftballon ist was Schönes. So, hier sind unterschiedliche Sandsäcke dran im Heißluftballon. Da sind zum Beispiel Ängste dran, Zweifel, Sorge. Und bei diesem Heißluftballon ist hier ein Satz, steht geschrieben, wenn du fliegen willst, musst du alles loslassen, was dich runterzieht. Wenn du fliegen willst, musst du alles loslassen, was dich runterzieht. Ich finde es ein starkes Bild. Wenn du fliegen willst, frei sein möchtest, Friede zu haben, Ruhe, Gelassenheit, scheinbar scheint hier im Loslassen ein Geheimnis drin zu stecken. Und ich möchte gleich am Anfang, möchte ich dich fragen, was sind denn deine Sorgen? Was sind denn deine Mühen? Was ist dein Ballast? Was sind deine Sandsäcke? Was treibt dich heute Morgen vielleicht um? Was hast du mitgebracht an Sorge, an Ballast heute Morgen? Und die zweite Frage stelle ich gleich hinterher. Was wäre denn, wenn dein Ballast, deine Mühen in deinem Leben weniger werden würdet oder vielleicht sogar ganz weg wäret? Schon mal drüber nachgedacht? Was wäre denn, wenn dein Ballast, deine Mühen in deinem Leben weniger werden würdet oder vielleicht ganz weg wäret? Ich hätte es gerne aufgenommen, und zwar euch zu filmen. Wisst ihr warum? Allein der Gedanke, das auszusprechen, was wäre, wenn, hatten eure Gesichter, euren Mundwinkel leicht nach oben bewegen lassen. Ein leichtes Grinsen, ein Schmunzeln, eure Augen förmlich zu sehen. Was wäre, wenn? So, das macht was mit einem, das allein nur zu hören. Bitte haltet den Moment fest. Ich werde zum Schluss euch nochmal diese Frage stellen. Und wir werden auch die Möglichkeit haben, all unsere Sandsäcke, all das, was wir mitgebracht haben, all das, was uns umtreibt, am Ende der Predigt auch loszulassen. Aber bis dorthin halte diesen Moment fest. Selbst deutsche Führungskräfte wurden befragt, worauf es nach ihrer Erfahrung ankommt, was wichtig wäre, um erfolgreich zu sein. Und dabei platziert sie folgende Überschrift. Da heißt es Stolpersteine für Führungskräfte. Und sie haben quasi 55%, das ist die zweithäufigste Antwort, wo sie geantwortet haben, sie haben Schwierigkeiten im Loslassen. Im Loslassen. Es scheint, das Loslassen von Dingen in unserem Leben, was es auch immer sein mag, entscheidend ist fürs Aufblühen, scheinbar auch für erfolgreich zu sein, in eine Ruhe hineinzugelangen, Erspannung zu entfachen in deinem Leben, Friede zu finden. Und ich sage heute Morgen was ganz Provokantes. Wenn du in den wahren Urlaub hineinkommen möchtest, gelangen möchtest, nach Ruhe, wie wir es vorgelesen haben, Entspannung, Gelassenheit, vielleicht neue Kräfte, hat es was mit Loslassen zu tun. Hat es was mit Loslassen zu tun. Sag mal deinem Nachbar, loslasse. Hey, ihr habt es so lieb gesagt eurem Nachbarn. Es ist oft mal gut, es lieblich zu sagen. Und manchmal ist es gut zu sagen, loslasse! Was sollen wir machen? Getrauen wir uns das heute Morgen? Ich weiß, es ist mega tricky, viele mögen das nicht. Sag mal deinem Nachbar, schreien mal ein bisschen an, sag, hey, loslasse! Okay, super. Habe ich mich im ersten Gottesdienst nicht getraut, aber ich habe mitgemacht. Super. Ihr Lieben, ich freue mich, dass die Bibel, die gute Nachricht, so viel davon spricht. Über tausende von Jahren wird uns davon berichtet, was für eine Freiheit und Power darin steckt, wenn wir loslassen, wenn wir abgeben, besonders in Bezug auf Vertrauen in Gott, das Ablegen von Vergangenheit, von Schuld, von Sorge, von Belastungen, von Ängste. All das, was dich umdreht, hinter dir zu lassen und abzulegen und ganz neu in eine Freiheit hineinzukommen. Und ich möchte euch gerne mit hineinnehmen in eine Geschichte, was ich gewaltig finde. Steht in Apostelgeschichte 12, gehe ich gleich drauf ein. Und dann gehen wir weiter und schauen uns mal an, was Jesus uns vorlebt und wie er seine Jünger ausbildet zum Loslassen. Das fände ich ganz besonders spannend. Apostelgeschichte 12 wird berichtet, geht es um Petrus. Petrus, es war der gleiche Petrus, der Jesus verleugnet hat. Petrus, derjenige, wo übers Wasser gelaufen ist. Der Petrus, der über mehrere tausend Menschen gepredigt hat und 3000 Menschen haben sich taufen lassen. Der Petrus sitzt jetzt im Gefängnis. Und ich möchte euch mal die Bibelstelle vorlesen von Apostelgeschichte 12, 1 bis 7. Um diese Zeit ließ König Herodes verschiedene Mitglieder der Gemeinde von Jerusalem festnehmen und schwer misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass dies den Juden gefiel, ging er noch einen Schritt weiter und ließ auch Petrus gefangen nehmen, gerade in den Tagen des Passafestes. Petrus wurde ins Gefängnis gebracht. Zu seiner Bewachung wurden 4 Gruppen zu je 4 Soldaten abgestellt, die einander ablösen sollten. Herodes wollte ihm nach dem Fest vor allem Volk den Prozess machen. So saß Petrus also streng bewacht im Gefängnis. Die Gemeinde aber betete Tag und Nacht inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, bevor Herodes ihn vor Gericht stellen wollte, schlief Petrus zwischen 2 der Wachsoldaten. Mit Ketten an sich gefesselt vor der Tür der Zelle waren die 2 anderen als Wachsoldaten aufgestellt. Plötzlich stand da der Engel des Herrn und die ganze Zelle war voll strahlendem Licht erfüllt. Der Engel weckte Petrus durch einen Stoß in die Seite und sagte, schnell, steh auf! Da fielen Petrus die Ketten von den Händen, mal bis hierher. Petrus ist im Gefängnis und wir haben gelesen, dass er am nächsten Tag soll er hingerichtet werden. Da gibt es einen Prozess und der sieht nicht gut aus. Und Petrus, so heißt es, ist mitten im Gefängnis unterschiedlich angekettet mit vielen unterschiedlichen Soldaten, womit irgendwie eine Rolle spielt. Und wisst ihr, die Bibel ist ja jedes Detail wichtig. Und oftmals lesen wir einfach nur drüber und denken, Mensch, Petrus war im Gefängnis und hat man gesehen, die Gemeinde betet und großartig. Aber mir ist ein Detail aufgefallen, was mich echt zum Nachdenken gebracht hat. Da heißt es nämlich, er schläft. Er schläft. Es geht so weit, dass der Engel zu ihm kommen musste und hat ihm einen Kick mitgegeben. Hey, was ist los mit dir? Steh auf! Auf! Was heißt es im Umkehrschluss? Der Kerl schläft in einer Ruhe. Der ist gelassen, der ist entspannt, der ist im Tiefschlaf. Der ist im Tiefschlaf, der holt wahrscheinlich alles nach, was letzte Woche wahrscheinlich versäumt hat, keine Ahnung. Aber der ist einer Ruhe und einer Gelassenheit. Und wisst ihr, wie viele Leute sind nachts wach aus Sorge? Petrus weiß ganz genau, am nächsten Tag wird er hingerichtet und er schläft. Und die Dunkelziffer, wenn man uns heute Morgen zusammennimmt, ich mache mal eine Schätzung, 30% sind mindestens nachts wach. Aus Sorge, wenn man nicht wisst, was morgen kommt. Aus Sorge, wenn man nicht wisst, wenn man auf unser Bankkonto schaut, unseren Kontoaufzug, reicht's? Aus Sorge, wenn wir nächste Woche einen Arzttermin haben, was kommt tatsächlich raus? Das hält dich stundenlang wach. Wisst ihr, der Sonntag ist der Tag, wo die meisten Leute nachts wach liegen. Warum? Weil die Woche beginnt. Weil du nicht weißt, was morgen kommt. Weil du nicht weißt, wie sind die Geschäftszahlen. Was kommt auf mich zu? Ihr Lieben, ich war aus 7 Jahre im normalsterblichen Beruf unterwegs. Und da ist der Sonntagabend, ist der Abend, wo du sagst, oh, ich sehne mich nach dem Freitagmittag. Das sind die Nächte nicht so gut. Du kannst mal nachts probieren, jemand anzuwurzeln, bist du noch wach? Ich sag dir, 50% kriegst du Antwort. Sonntagabend ist gewaltig. Und dieser Petrus, er schläft, obwohl er weiß, der nächste Tag sieht nicht besonders gut aus. Und ich habe euch einen Satz mitgebracht, den lese ich euch gleich vor. Aber meine These, warum Petrus so gut schlafen konnte, ist ganz einfach. Er hat gelernt von seinem Meister, von seinem Messias, von Jesus zu lernen, loszulassen. Und ich habe euch einen Satz mitgebracht, wenn ihr alles wieder vergesset, dieser Satz, ihr glaubt, der ist echt gut. Da heißt es, Ruhe kommt, wenn wir nicht auf das Ergebnis schauen, sondern auf den Retter. Ruhe kommt, wenn wir nicht auf das Ergebnis schauen, sondern auf den Retter. Petrus, denn das ist nur meine Interpretation, glaube ich, er hat nie an den nächsten Tag gedacht, sondern er schaut auf den Retter, auf Jesus. Und ich lade euch ein, schon in diesem kleinen Sätzle, das euch auswendig zu lernen, abzufotografieren und zu sagen, ich schaue auf dich, Jesus. Ruhe kommt, wenn wir nicht auf das Ergebnis schauen, sondern auf den Retter. Lass uns mal anschauen, von wem Petrus tatsächlich gelernt hat. So, wir wissen es alle, dass Petrus mit Jesus unterwegs war. Und Jesus hat dieses Prinzip loslassen, nicht nur verinnerlicht, sondern priorisiert gelebt. Und ich möchte euch ein Stück weit mit hineinnehmen. Bevor ich gleich zwei Verse vorlese von Markus 6, möchte ich kurz den Kontext erklären, woher die zwei Verse rauskommen. Jesus schickt seine Jünger auf die sogenannte Missionsreise. Zu zweit schickt er sie aus. Er schickt sie aus, Menschen gesund zu machen, sie zu salben, Dämonen auszutreiben, immer zu zweit. Sie durften auch nichts mitnehmen, nichts zum Essen oder sonstige Dinge. Er schickt sie los, um wirklich den Menschen zu dienen, sie zu unterstützen und alles Gute in sie hineinzulegen und auszusprechen. Und während dieser Zeit, wo die Jünger ausgesandt wurden, kommen sie langsam zurück. Und eins möchte ich dazu sagen, genau zu dieser Zeit wird Johannes der Täufer geköpft. Und die Jungs kriegen das mit. Bekannter Freund, jemand, wo sie sehr geschätzt haben, jemand, wo sie mitbekommen haben, der macht eine richtig gute Sache, das ist ein Vorreiter von Jesus, bekommen sie mit, er wurde geköpft. Und ihr könnt euch vorstellen, was das mit den Jungs macht. Die haben Highlights erlebt, die haben richtig geniale Dinge erlebt, aber auch solche Nachrichten zu hören. Oh, Unsicherheit steigt auf, Ängste kommen auf und dann kommen sie zurück. Und jetzt lese ich gleich die zwei Verse vor, aber ich sage noch hinzu, nach diesen zwei Versen geht es direkt weiter in die Speisung der 5000 mit Vollgas. Hört gut zu, Markus 6. Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten ihm, was sie alles in seinem Auftrag getan und den Menschen verkündet hatten. Jesus sagte zu ihnen, kommt jetzt mit, ihr allein. Wir suchen einen ruhigen Platz, damit ihr euch ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, so dass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Was Jesus hier macht, finde ich übrigens sehr beeindruckend. Alle hatten einen vollen Tag. Volle Tage. Alle hatten viel erlebt, viel geleistet, Heilungen, anstrengende Begegnungen, diakonische Tätigkeit, habe ich schon erwähnt, Hilfsdienste, was auch immer. Auch das mitzubekommen, Johannes der Täufer wurde geköpft. Und sie kommen und sie erzählen es Jesus. Und wisst ihr, für Jesus hat es gereicht, um zu sagen, wir ziehen uns zurück. Ende Gelände. Sabbat, Auszeit, vorbei. Jetzt ist es maßvoll. Sie kommen mit all dem, was sie an mega guten Dingen mitgebracht haben, aber auch mit all den Belastungen, mit all dem, was sie umtreibt. Und Jesus sagt nichts anderes. Ende Gelände, jetzt gibt's eine Auszeit, um dass ihr wieder Ruhe erfahren dürft, Gelassenheit, Friede wieder einkehrt. Eure Storys sind gewaltig, aber jetzt ist Schluss. Nur wir und niemand anders. Ich glaube, dass mit Jesus in diesem Moment du mit ihm nicht verhandeln konntest. Ich glaube, dass er richtig klar war. Jetzt ist Schluss. Nur wir. Wir lesen nicht, dass die Jünger verhandeln, oh, ist noch so viel los und wir müssen. Nee, Jesus war hier klar. Jetzt ziehen wir uns zurück. Wisst ihr, vom jüdischen kulturellen Hintergrund her war es völlig normal, dass wenn du in der Familie oder mit Freunden zusammenkommst, von Erlebnissen, von Mega-Momenten, wo du unterwegs warst und Dinge auch geleistet hast, dass du dann zusammenkommst im Essen, dich austauschst. Du erzählst quasi, was hat dich belebt, was hat dir Sorge gemacht, was sind deine Belastungen gewesen, was war richtig gut, was war die Highlights. und du tauschst dich aus miteinander am Tisch, am Esser, auf dem Sofa, auf dem Boden, wie auch immer, und du sprichst darüber. Das war zu damaliger Zeit völlig normal. Es war üblich, sich in Gemeinschaft mit einem Rabbi oder mit Freunden über das auszutauschen, was das Herz schwer macht. Was das Herz schwer macht. Was dir Mühe macht, was dich genervt hat, es war normal. Und was Jesus eigentlich macht, er geht mit seinen Jüngern in den Austausch. Und er sagt, lass mich mal wissen, was dich belastet. Lass mich mal wissen, wie es dir geht. Erzähl mal unter uns. Erzähl mal tatsächlich, was ist los? Und das mitten, und das feiere ich, im Alltag. Nicht nachts, nicht früh morgens, nicht abends, bevor kurz vor dem Bett gegangen, mitten im Alltag. Lass uns mitten, genau jetzt, drüber sprechen. Und dann geht's weiter. Warum sagt Jesus das? Jesus weiß, was davor war, und Jesus weiß, was kommt. Er weiß ganz genau, dass nach diesem Zusammensein die Speisung der 5000 kommt, das heißt 15 bis 20.000 Leute mit Frauen, Kindern dazugezählt, satt zu machen. Das geht der ganze Abend. Das wird richtig anstrengend. Da kommt neue Geschichte wieder. Er weiß auch ganz genau, dass wenn sie nachher über den See fahren, ein riesiger Sturm kommt, die Jünger emotional durch sind. Er weiß auch, dass nach dieser Überfahrt über diesen See Leute schon wieder auf ihn wartet. Auf sie einstürmert. Er weiß es. Und deswegen sagt er, mitten im Tag, Auszeit, Ende Gelände, wir tauschen uns aus. Nach dem Motto, kommt alle her zu mir, die ihr Mühe habt, erschöpft seid, urlaubsreif seid. Kommt alle, die schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken, Gelassenheit und Friede. Und Jesus wusste, bevor die Ruhe und die Gelassenheit, der Friede überhaupt und die Entspannung einkehrt, ist der Austausch entscheidend. Ist der Austausch entscheidend. Im Judentum wird dies oft als Arbeit des Herzens verwendet. Das geistliche Reden, Klagen, Loslassen im Gebet, das heißt, es ist mit Arbeit verbunden. Ihr Lieben, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen mit all dem, was nicht so gut gelaufen ist, das ist richtig Arbeit. Das läuft dir nicht leicht von der Lippe. Da musst du dich aufmachen. Das kostet richtig Kraft. Das ist Arbeit. Und Jesus sagt, lass uns in den Austausch gehen. Lass uns austauschen. Bitte erzähl mir. Bericht mir, wie es dir geht. Und die Jungs sind mit Jesus im Austausch, mitten im Alltag. Und ich möchte es nochmal erwähnen, danach geht's Vollgas weiter. Die geben Vollgas, die Jünger. Die erleben richtig große Wunder. Sie sind im Saft. Kann es sein, dass die Jünger währenddessen sie im Austausch waren, währenddessen sie mit Jesus über all die Vergangenheit gesprochen haben, über all die Schwere, auch mit Johannes der Täufer und die misslungenen Gebete, wo nicht halt die Leute wieder geheilt wurden, vor all das, wo die Dinge nicht so geklappt haben, wie sie sich erwünscht hatten, dass sie mit diesem Austausch mit Jesus ganz neu in den Frieden hineingekommen sind. Dort, wo Sorge war, haben sie eingetauscht gegen Friede. Dort, wo Angst war, haben sie eingetauscht gegen Mut. Dort, wo Unsicherheit war, haben sie eingetauscht gegen neues Vertrauen. Ihr Lieben, die waren unsicher. Wenn jemand umgebracht wird, wenn jemand dementsprechend auf ein Podest gehoben wird, wo des Glaubens willen, all das, was er erlebt hat, ging es auch ihnen an die Niere. Von Unsicherheit zu neuem Vertrauen, von Schuld gegen Vergebung eingetauscht, Traurigkeit gegen Freude, Einsamkeit gegen Liebe, Schwere gegen Leichtigkeit. Und das Schöne ist, was Jesus macht, seine Jungs im Alltag, im Stress, in ihrem Erleben, Mühe, in ihren Lasten herauszunehmen, ihnen die Chance zu geben, alles abzuladen. Alles loszuwerden, alles auszutauschen. Und was ich hier feiere, Jesus ist proaktiv. Jesus ist proaktiv. Ich durfte letzten Wochen und Monate lernen, einer von unserer Gemeinde hat es immer wieder an mich rangebracht, sei mehr proaktiv. Geh Schritte, geh voran. Und ich lese das hier, wie Jesus proaktiv ist. Er sagt, Ende, jetzt machen wir eine Auszeit. Jesus handelt und geht Schritte. Ich mag dieses Beispiel besonders gern. Im Alltag, wie oft sind wir im Alltag gestresst, im Geschäft, in deinen Meetings und du weißt nicht mehr weiter? Wie oft bist du erschöpft zu Hause bei deinen Kindern und sagst, oh, das ist so anstrengend und so schwer, die wollen einfach nicht ins Bett, gerade jetzt in der Ferie, weil sie so lange wach bleiben. Und du sagst, ich will nur noch schlafen. Wenn du im Wartezimmer sitzt und du bist besorgt, was dein Hausarzt sagt. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, hörst du die sanfte Stimme von Jesus? Hörst du das Anklopfen an dein Herz, wo Jesus sagt, lass uns mal Zeit verbringen. Lass uns mal austauschen. Was beschäftigt dich? Was beschäftigt dich jetzt im Alltag? Komm zu mir, gerade jetzt dort, wo du bist, gestresst, besorgt. Ich möchte für dich einen entspannungsvollen Moment schaffen. Ruhe geben. Spürst du das Sprechen? Hörst du, dass Jesus es flüstert, dass er mal in deinem Herz anklopft? Ich glaube, Jesus sehnt sich nach Austausch. Ich glaube, Jesus hat einen Riesenwunsch, mit dir ins Gespräch zu gehen, das zu hören, was dich beschäftigt. Die entscheidende Frage ist, hören es wir? Philipp, hörst du Jesus, wie er anklopft in dein Herz? Sag, hey, jetzt, Althütte, es rockt zwar im Autoverkauf, aber jetzt mal ein bisschen Ruhe. Hey, hörst du, wie Jesus am Rücken ein bisschen anklopft und sagt, hey, jetzt ein bisschen langsamer. Lass uns Zeit verbringen. Hörst du, wie Jesus klopft und sagt, Mensch, ich will Zeit. Ich will Zeit mit dir. Spürst du es, Peter, wie Jesus in all dem viele Doing sagt, hey, ich möchte Zeit. Ich möchte mich austauschen. Ich will Zeit mit dir haben. Höre mal das. Ich sage euch ganz ehrlich, ich höre es sehr oft gar nicht. Ich bin froh, dass ich eine Frau habe, wo mir auf die Schulter wieder klopft und sagt, hey, hör mal hin. Ich bin froh, wenn es Freunde zu mir sagen, hey, hör mal hin. Selber höre ich das gar nicht. Aber wisst ihr, was mich echt begeistert? Dass wenn Dinge zu viel werden, dass Jesus proaktiv ist und sagt, hey, ich möchte. Und ich möchte dich heute Morgen echt ermutigen und einladen, deine Ohren zu öffnen und immer wieder auch deutlicher hinzuhören vielleicht, sensibel drauf zu sein, die Stimme von Jesus zu hören, weil er möchte im Austausch mit dir sein. Er möchte all das Schwere, möchte er gerne von dir hören und er möchte es umwandeln und er möchte mit dir da weitere Schritte gehen. Wisst ihr warum? Psalm 32 heißt es, solange ich es verschwieg, verzerrten sich meine Gebeine. Mit anderen Worten, wenn ich es nicht mitteile, was mich beschäftigt, treibt es mich, verzerrt es mich von innen. Alles, was wir nicht rauslassen, alle Schwere, all die Sorge, wenn wir es nicht abladen können, dann macht es was mit meinem Inneren. Das gibt eine Schwere, das gibt eine Last, das zerrt mich von innen. Und Jesus sagt, bitte! Komm zu mir. Ich möchte mich so gerne austauschen. Ich möchte von dir hören. Wie geht's dir? Tausch dich mit mir bitte aus. Die Jungs, die hätten sagen können damals, die Jünger, Jesus, wir haben so viel zu tun. Du siehst die Menge, die wir was von uns wollen. Ey, wir sind gerade richtig im Lauf. Die Heilungen waren in den letzten Wochen Hammer. Wir sind im Lauf des the Business. The Business läuft. Gott. Jetzt nicht, jetzt kein Zeitpunkt an Pause machen. Aber sie hat drauf gehört und hat sich die Pause genommen. Wie oft sind wir beschäftigt in all dem? Wisst ihr, Austausch heißt ja nichts anderes, wie im Gespräch sein mit Jesus. Im Gebet lassen wir los und gebet wie ab. Philipper 4 heißt es, sorgt euch um nichts, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet zu ihm. Und das finde ich schon fantastisch. Aber was ich noch viel, viel mehr feiere, was wir uns wünschen, nach was wir uns sehnen, selber auch stichpunktartig aufgedröselt habe hier bei der Leinwand. Und der Friede Gottes, vom Griechischen, die Ruhe, die Gelassenheit, wird euer Herz umgaumen, bewahren, wenn wir Dinge loslassen, wenn wir Jesus alles mitteilen, wenn wir die Schwere ihm abgeben. Ich mag ein Zitat ganz besonders. Nimm dir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit zum Gebet. Außer wenn du viel zu tun hast, dann nimm dir eine ganze Stunde. Eigentlich sind wir oft so unterwegs, wenn wir viel zu tun haben, dann streichen wir lieber. Dann sind es halt nur 5 Minuten. Martin Luther bringt es so auf den Punkt, er sagt, heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. So viel zu tun, viel Last, all das, was uns an tagsüber, nachts kommt und umtreibt, loszulassen, abzugeben. Und ich feiere Jesus. Jesus macht es doch persönlich auch so. So, nach diesen 2 Versen, als er seine Jünger aus dem Alltag herausnahm, kam die Speisung der 5000. Und was macht Jesus nach der Speisung der 5000? Er zieht sich zurück. Er schickt seine Jünger auf den See, aber er zieht sich zurück auf den Berg und tauscht sich mit Jesus aus. So, das hören wir immer wieder. Eins der bekanntesten Ausdrücke, Austausch von Jesus ist im Garten Gethsemane, als er Blut schwitzt, als er quasi den Leidensweg bald laufen muss, spricht er mit dem Vater im Himmel, sagt, Papa, gibt es irgendeine Möglichkeit, um diesen Kelch an mir vorübergehen zu lassen? Gibt es irgendwie eine Chance, diese ganze Last, diese Sorge, was ich auf mir habe, was auch immer kommt, an mir vorüberziehen zu lassen? Was Jesus macht, er tauscht sich aus. Er redet mit seinem Papa im Himmel und er tauscht sich aus. Und ich glaube, im Austausch mit Jesus zu sein, im Gespräch, im Gebet, passiert Göttliches. Am Anfang habe ich das kurz aufgedröselt, die Gedankenfreiheit, das Dramamodell. Das ist ganz nett. Das Dramamodell, das ist nett. Ich habe mich allerdings gefragt, wo lege ich denn meine ganze Sorge ab? Und wie geht es weiter? Wer kümmert sich denn drum? Ihr Lieben, wir sind so reflektiert, mir gäbe nicht irgendwas so ab. Den Gärbeutel, einen Autoschlüssel, wen druckst du denn in die Hand? Leute, wo gut darauf aufpasst. Wir können nicht einfach so irgendwas loslassen. Irgendwas beschäftigt uns immer. Und ich feiere das göttliche Jesus-Modell. Wisst ihr, Psalm 55 heißt es, wirf deine Last ab, übergib sie dem Herrn, er selbst wird sich um dich kümmern. Niemals lässt er dich im Stich. Jesus nimmt all das entgegen, was dir Sorgen, was dich Mühe macht. Und er kümmert sich auch noch darum. Ihr Lieben, dann will ich doch kein Drama-Modell mehr. Ich will das göttliche Modell. Einfach Dinge abzugeben, das ist, oh, das holt mich nachher wieder ein. Aber Jesus, er nimmt es entgegen. Mir dürfen es übergeben und er kümmert sich drum. Wie cool ist das denn? Ihr Lieben, wir sind alles irgendwie gut sparende Schwabe. Wenn du dein Geld anlegst, dann willst du auch, dass sich jemand darum kümmert, dass es sich verzinst und immer mehr wird. Du gibst dein Geld nicht irgendjemand. Das sichern wir uns alle ab. Jesus sagt, er kümmert sich um deine Ballast, um deine Sorge, all das, was dich umtreibt. Und er weiß, weiter in die Zukunft zu schauen. Er weiß, was morgen kommt. Er weiß, was in 2 Wochen ist. Er weiß, was in 2 Jahren ist. Und er sagt, er kümmert sich drum. Niemals lass ich dich im Stich. Ist das nicht der Hammer? Ich liebe das. Und ich möchte euch heute Morgen und dir vermitteln, für Jesus ist jedes Gespräch mit dir eine Freude. Ich sage es ganz bewusst, weil wir haben ein Problem oftmals, unsere Sorge, unsere Belastung, unsere Schwere weiterzugeben, weil wir niemand anders zu Last fallen wollen. Das haben wir im Kopf. Und aus diesem Grund, weil wir so einen Kopf haben, denken wir mit meiner Last und mit meiner Sorge, ich traue mir ja nicht zu Jesus zu gehen. Aber Jesus hat einen offene Arme und sagt, genau für das bin ich gestorben, für all deine Lasten, für all das, was in deinem Leben an schwerem da ist, komm bitte zu mir. Ich möchte es gerne abnehmen, bitte. Ich laufe dir auch entgegen, wenn es passiert, aber bitte tausch dich aus, bring's mir. Und ich möchte euch Mut machen heute Morgen. Eure Lasten, all das, was an Schwere auf dich liegt, abzugeben. Ich möchte Psalm 62 vorlesen. Immer wieder muss ich es mir sagen. Das fände ich schon mal stark. Immer wieder muss ich es mir sagen. Vertrau auf Gott. Kommt euch das bekannt vor? Ich muss mir immer wieder eins sagen. Das ist manchmal, kommen wir die ganze unterschiedliche Schwierigkeiten. Ich muss es mir immer wieder eins sagen. Vertrau auf Gott. Dann findest du Ruhe. Er allein gibt mir Hoffnung. Er ist der Fels und die Burg, wo ich in Sicherheit bin. Darum werde ich nicht wanken. Gott ist mein Retter. Er schützt meine Ehre. Mein starker Fels ist er und meine Zuflucht. Ihr, die ihr zu seinem Volk gehört, setzt alle Zeit euer Vertrauen auf ihn. Schüttet euer Herz bei ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Schüttet euer Herz bei ihm aus. Und ich lade euch ein, heute Morgen euer Herz auszuschütten. Ich lade euch ein, alle Schwere, alles, was euer Herz schwer macht, vor Gott zu bringen. Jesus liebt es, mit dir Zeit zu verbringen, mit dir im Austausch zu sein. Ich mache das noch ganz kurz ein bisschen deutlicher von Martha und Maria. Wir kennen die Geschichte von Martha und Maria. Jesus besucht dieses Dorf, wo Martha und Maria ihr Haus haben. Und sie kommen hin. Und die Martha, Freunde von Jesus, sie bekocht gleich, sie fängt an in der Küche zu wühlen, sie fängt an zu arbeiten, zu putzen. Wir lieben ja diese Marthas. Wir lieben sie zu Hause, wir lieben sie im Geschäft, wir lieben sie in der Gemeinde. Und die Marthas sind großartig. Aber Jesus spielt die zwei ja nicht miteinander aus. Die Maria, wissen wir, sie legt sich vor Jesu Füßen nieder und genießt einfach die Anwesenheit von Jesus. Und was Jesus zu Martha sagt, finde ich beeindruckend. Er sagt ihr Folgendes. Der Herr antwortet ihr, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei. Aber nur eins ist nötig. Maria hat die richtige Wahl getroffen. Und ich dachte mir, welche Wahl hat sie getroffen? Vor die Füßen vor Jesus zu liegen. Die Sorge sind die Sorge. Was Maria macht, sie legt sich mit Jesus zu Füßen und tauscht sich aus. Sie tauscht sich aus. Das nächste Bild. Ich weiß nicht, ob dein Akku leer ist. Du vielleicht urlaubsreif bist, erschöpft. Die Sorge so an dir gläbert, wo du sagst, hey, mein ganzer Tank, meine Kraft ist so runtergefahren. Was Jesus sich wünscht, ist Zeit mit dir zu verbringen. Da ist man automatisch im Austausch. Weil währenddessen wir im Gespräch mit Jesus sind, schauen wir nicht auf das Ergebnis, sondern auf den Retter. Da passiert sowieso viel. Aber ein Geheimnis ist wie bei diesem Handy. Wenn dein Handy leer ist, dann kannst du nicht mehr telefonieren, ob du es möchtest oder nicht. Was musst du tun? Du musst es irgendwo einstecken. Wenn dein Akku leer ist bei deinem Fahrrad, wenn du ein E-Bike hast, dann musst du es früher oder später einstecken. Oder du fährst halt ohne. Jesus ist die Quelle des Lebens. Jesus hat die Power und alle Ressourcen des Himmels. Und währenddessen wir mit Jesus zusammen sind, währenddessen wir zu Füßen liegen, da muss man gar nicht viel machen, währenddessen lädt das Handy. Kennt ihr die Lampe, wo man einfach das Handy nur draufsteckt, ohne einzustecken? Da gibt es manche Plattformen, da legst du einfach dein Handy drauf und es lädt. Währenddessen wir zu Jesus zu Füßen liegen, nur in deiner Nähe sind, geht der Akku langsam hoch. Das ist die Geheimnis von einer Quelle. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, wenn du wirklich zur Ruhe kommen möchtest, zur Entspannung, der wahre Urlaub, was immer das bedeutet, leg dich an die Quelle von Jesus. Tausch dich aus mit ihm. Lass es erleben, wie Gott dir Gutes tun möchte. Wollen wir das gemeinsam machen? Komm, lass uns aufstehen. Werft alle eure Sorgen auf Jesus. 1. Petrus 5. Ich möchte dich einladen, für dich persönlich eine Zeit zu nehmen, während die Band spielt. All deine Belastungen, alles, was dich umtreibt, alles, was dir Mühe macht, zu Jesus zu bringen. Immer mit dem Hintergedanke, Jesus freut sich auf mich. Er freut sich auf den Austausch. Bringe deine Belastungen, deine Mühe zu Jesus heute Morgen. Sprech's offen aus. Schütte ihm dein Herz aus. Und er kümmert sich darum. Und er kümmert sich darum. Was für ein Versprechen. Lass uns gemeinsam machen. In die Zeit hineingehe. Schütte dich bei Jesus aus. Jesus, wir bringen dir all unsere Last. Wir bringen dir all das, was uns Sorge macht. Gott, wir bringen dir all unsere Mühe. Gott, wir bringen dir all das, was uns innerlich aussaugt. Und Jesus, wir wollen jetzt von ganzem Herzen, wollen wir das Motto aussprechen, alle, die mühselig und beladen sind, alle, die erschöpft sind, all die, wo Last auf sich tragen, die sollen zu dir kommen. Und du möchtest Gelassenheit und Ruhe hineinstreuen. Und Jesus, ich möchte dich bitten heute Morgen, komm mit deiner Gelassenheit. Komm mit deiner Ruhe her. Komm mit deinem Frieden. Und lass uns all die Sandsäcke, all das, was uns beschwert, wollen wir bei dir abgeben. Wir wollen es dir übergeben. Wir wollen es auf dich werfen, Jesus. Und du kümmerst dich drum. Du kümmerst dich drum, Herr. Du weißt, was morgen kommt. Du weißt, welche Situation auf unserem Leben einströmt. Und Jesus, wir geben es dir ab. Und wir sagen dir Dankeschön. Wir sagen dir Dankeschön, dass du dich darum kümmerst. Und dass wir all unsere Sorgen, all unsere Belastungen, all das, was uns umtreibt, dass du es unter Kontrolle hast. Und dass deine Hand über uns ist. Und dass wir bei dir Zuflucht haben, Jesus. Und dass deine Hand uns hält und uns trägt. Und ich möchte euch segnen mit ganz, ganz viel Freude heute, die nächsten Tage und Wochen, mit Gott sich auszutauschen, mit Jesus immer wieder im Austausch zu sein. Ich möchte euch segnen, all die Mühe und Belastungen loszulassen, Gott abzugeben, ganz neu Vertrauen zu schöpfen. Und Herr, ich bitte dich, du siehst all die Sorge, du siehst all das, was uns Mühe macht. Wir geben es dir. Wir geben es dir ab. In deinem lebendigen Namen, du kümmerst dich drum. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lass uns gemeinsam noch ein Lied singen und ich lade dich weiter ein, in der Betung Gottes zu sein, angesteckt zu sein, aufzutanken, die Kraft Gottes in dich hineinströmen zu lassen.